Vielleicht kennen einige von euch schon diese Liste. Ich recycle, aber es ist eine dieser klassischen Listen. Und zwar die Frage ist, wie stirbt man professionell? Die Antwort ist, na, es kommt darauf an, was du getan hast in deinem Leben. Der Gärtner beißt ins Gras. Der Maurer springt von der Schippe. Der Koch gibt den Löffel ab. Den Elektriker trifft der Schlag. Den Pfarrer segnet das Zeitliche und der Schaffner liegt in den letzten Zügen. Der Spachtelfabrikant kratzt ab, der Förster geht in die ewigen Jagdgründe und der Turner verreckt. Der Optiker schließt für immer die Augen, der Rabbi geht über den Jordan und der Spanner ist weg vom Fenster. Der Zahnarzt hinterlässt eine schmerzliche Lücke. Der Gemüsehändler, na klar, der schaut sich die Radieschen von unten an. Der Fechter springt über die Klinge. Der Gynäkologe scheidet aus dem Leben. Die Putzfrau kehrt nie wieder. Und der Autohändler kommt unter die Räder. Ja, wir leben in unsicheren Zeiten heutzutage, aber eines ist 100% sicher. In dieser Welt, das ist uns garantiert und das ist, wir werden alle sterben. Die Todesrate ist 100%. Wir sind eigentlich alle am Sterben. Wir sind alle am Altern und eigentlich langsam am Sterben. Es ist unglaublich, wie schnell das geht. Seit ich nicht mehr zu Hause wohne und ich meine Eltern nur so 2-3 Mal im Jahr sehe, fällt mir das ganz besonders auf, dass sie alt werden. Ich meine, sich selber sieht man jeden Tag in den Spiegel, da gewöhnt man sich langsamer dran. Aber, ja, was soll ich sagen, ich bin mitten in der Midlife-Crisis. Ich wäre bald 40 und die Wahrheit ist, ich kann nicht mehr so wie in meinen 20ern. Ich spüre, dass ich älter werde. Und ich sehe mich jeden Tag in den Spiegel und immer mehr graue Haare, zumindest hier, im Bart, das wird schon langsam richtig auffällig. Und ich meine, der Herr ist gnädig in diesem ganzen Alterungsprozess und in dem ganzen Sterbeprozess. Ich brauche auch schon Brillen, weil ich schlechter sehe. Also wir sehen immer so toll aus, dafür sehen wir auch schlechter. Und da ist ein gewisser Sinn von Gottes Gnade da drin. Ich trage die Brillen nur beim Autofahren. Vorerst mal sehen, wie lange noch. Aber wenn wir uns umschauen, ist es eigentlich offensichtlich, dass wir dem Tod entgegengehen. Ganz egal, wie viele Schönheits-OPs du an dir machen lässt, wie sehr du dich im Fitnessstudio quälst, ob du im Sauerstoffzelt schläfst oder nicht, du wirst sterben. Dieser Leib, den wir hier haben, der wird das nicht ewig machen. Ist eine Tatsache. Und trotzdem, obwohl es so offensichtlich ist, ist es eine der meist verdrängten Tatsachen. Das ist was, was wir gerne nicht so wahrhaben wollen, was wir gerne wegschieben, wo wir nicht so gerne dran denken. Und viele Menschen leben eigentlich realitätsfremd, muss man sagen. Das ist ein Teil von der Realität unseres Lebens. Und wenn wir das wegschieben und ausklammern und verdrängen, dann leben wir eigentlich realitätsfremd. Die große Frage ist natürlich, was dann? Wir werden alle sterben, das ist 100% sicher. Und was dann? Wie geht's dann weiter? Gibt verschiedene Antworten in dieser Welt, oder? Die erste Antwort ist von den Materialisten oder Naturalisten, die sagen, ja, alles was du bist, ist eigentlich die Materie, die du anfassen kannst. Sagen, du bist ein Zufallsprodukt, irgendwie so ein aufgewachsenes Bakterium über Millionen von Jahren. Hast auch keinen besonderen Sinn, ne? Als Durchgangsprodukt der Evolution, keinen besonderen Wert. Und dann, wenn du stirbst, ist alles vorbei und das war's. Und alles ist eigentlich egal und relativ sinnlos. Ne? Es ist eigentlich egal, ob du als ein Hitler gelebt hast oder als ein Heiliger. Der einzige Sinn deines Lebens ist vielleicht die Selektion, ob du deine Gene hast weitergeben können oder nicht in diesem Evolutionsprozess, ob du dich gegen irgendeinen anderen Konkurrenten deiner Spezies durchsetzen hast können und du ein bisschen länger gelebt hast als die anderen. Aber für dich persönlich ist es vorbei und ist eigentlich alles egal. Du hörst auf zu existieren. Und der Tod heißt für dich eigentlich alles zu verlieren. Sogar dich selbst. Das war's. Gute Nacht. Das ist nicht wirklich das, wonach unser Herz sich sehnt, oder? Da ist keine wirkliche Hoffnung da drin. Das ist auch nicht besonders motivierend für das Leben hier und jetzt. Das ist eher frustrierend. Weil es gegen das ist, wonach unser Herz sich sehnt. Wir sehnen uns nach Sinn und Bedeutung und wir sehnen uns nach Leben, nicht nach dem Tod. Salomo hat gesagt: Gott, du hast die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Das ist da drin. Und deswegen sehnen wir uns nach Leben, nach ewigem Leben, nach Sinn, nach Bedeutung, nach Beständigkeit. Und deswegen die Antwort der Materialisten ist eher frustrierend für uns. Das ist eine unbefriedigende Antwort. Zweite Antwort kriegen wir von den esoterischen Religionen oder von den östlichen Religionen, die diese Erwartung haben, dass wenn du mal stirbst, dann wirst du immer wiedergeboren, Reinkarnation, du kommst wieder auf dieser Erde, vielleicht als Mensch, wenn du brav warst, vielleicht aber auch als Floh oder als Ratte, wenn du nicht so gut gelebt hast. Und du bist so in diesem Hamsterrad der Reinkarnation. Ne? Du musst immer wieder geboren werden und dich anstrengen, bis du es endlich mal irgendwie richtig machst und gut genug machst, dann ist deine größte Hoffnung, dass du dann irgendwann mal in das Nirvana eingehen darfst, in das ewige Nichts, dass du aussteigen darfst von diesem elenden Hamsterrad der Reinkarnation, wo du dich immer nach oben arbeiten musst und anstrengen musst und besser werden musst. Und wenn du brav warst und viel meditiert hast vielleicht, dann wirst du irgendwann belohnt und du darfst eine Null sein. Ist nicht schön? Du darfst eingehen in das Nirvana. Das heißt, deine Existenz, dein Bewusstsein auch als individuelle Person wird ausgelöscht. Dein Leib ist tot für immer, das ist klar. Und dein Geist, deine Seele, die darf dann irgendwie vielleicht unbewusst in so einer göttlichen Energiesuppe mitschwimmen. Aber eigentlich hörst du als Person auf zu existieren. Was soll man dazu sagen? Naja, ist auch eher frustrierend, ne? Ist halt wirklich das, wonach unser Herz sich sehnt. Weil was uns erfüllt, was uns glücklich macht, ist nicht nichts, oder? Sondern das ist etwas. Wir sehnen uns eigentlich danach, jemand zu sein. Und nicht gefühllos zu sein, sondern hey, Gefühle zu haben, zu empfinden. Gemeinschaft zu haben, Beziehungen zu genießen, das ist doch eigentlich das, was unser Leben reich macht. Und danach sehnen wir uns. Nicht das Höchste, was wir erreichen können, ist nichts. Wir hören auf zu empfinden, zu existieren eigentlich als Personen. Dritte Antwort, das sind die Religionen, die uns sowas wie den Himmel versprechen. Ewiges Leben. Ein persönliches Weiterexistieren nach dem Tod, ein leibliches Weiterexistieren nach dem Tod. Dass du nach dem Tod Gemeinschaft haben kannst mit Gott, mit deinem Schöpfer und Gemeinschaft mit anderen. Und das ist eigentlich die Antwort, die unserem Herzen entspricht. Und ich würde behaupten, nur einer kann dir glaubwürdig diese Hoffnung versprechen. Und das ist Jesus. Weil nur er ist selber auferstanden, nachdem er gestorben ist. Alle anderen Religionsgründer, die dir so einen Himmel versprechen, sind eigentlich unglaubwürdig, weil die sind alle tot. Die Gräber kannst du besuchen. Die können dir nicht wirklich Sicherheit geben, dass du mal auferstehen wirst und dass du mal als Person und auch leiblich weiterleben wirst. Ein Muslim, der sich zu Jesus bekehrt hatte, der wurde von seiner Familie zur Rede gestellt, warum er Christ geworden ist. Und er hat gesagt, naja, es ist eigentlich einfach. Nimm an, du gehst eine Straße entlang und die Straße teilt sich in zwei Richtungen. Und an dieser Straße sind zwei Menschen, der eine ist tot, der andere lebt. Wen würdest du nach dem Weg fragen? Eigentlich klare Sache. Jesus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und der Apostel Johannes bezeugt im ersten Johannesbrief, dieser Jesus ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesus hat gesagt in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. 1. Thessalonicher 4 wird das weiter ausgeführt. Die, die noch am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt, die werden gar nicht sterben, sondern verwandelt werden. Werden wir gleich später noch drüber reden. Und in Johannes 3 hat Jesus gesagt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Also Jesus hat beansprucht, dass er der Lebensgeber ist, der ewiges Leben hat. Und er hat gesagt, denen, die ein Zeichen verlangt haben, dass er wirklich der ist, um zu beweisen, dass er wirklich der ist, der er behauptet hat zu sein, denen hat Jesus gesagt, ich gebe euch ein Zeichen. Und es ist wie Jona 3 Tage im Bauch des Fisches war, so werde ich 3 Tage im Bauch der Erde sein und am 3. Tag werde ich auferstehen von den Toten. Leiblich auferstehen. Und das hat er getan. Jesu Grab ist leer. Buddha liegt in seinem Grab, Mohammed liegt in seinem Grab, alle anderen Religionsgründer liegen in ihren Gräbern, wenn sie nicht schon verfault sind. Jesus lebt. Sein Grab war und ist leer. In Lukas 24 hat der Engel zu den Frauen gesagt, die gekommen sind, um Jesu Leichnam zu salben, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen, so hat Jesus sich oft selbst bezeichnet, muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am 3. Tag auferstanden. Jesus ist auferstanden, so wie er das vorhergesagt hat. Und so wie die Propheten im Alten Testament es über den Messias prophezeit haben. Und so, wenn du Jesus vertraust, wenn du dich ihm anvertraut hast als deinen Retter und deinen Herrn, wenn du glaubst, dass er deine persönliche Schuld bezahlt hat am Kreuz, die dich von dem heiligen Gott trennt, dann darfst du sicher wissen, dass du ewig leben wirst, dass du auferstehen wirst. Und das ist ein Gegensatz zu diesen hoffnungslosen Religionen und Philosophen. Der Apostel Petrus schreibt uns im 1. Petrusbrief, gepriesen sei Gott und Vater, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Also wir dürfen wissen, weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Und wenn wir auferstehen, wir werden nicht in der Ewigkeit irgendwo leiblose Seelen sein, die irgendwo herumschwirren, sondern wir werden eine leibliche Auferstehung haben. Auch wir werden bekleidet sein mit einem Leib. Also wir werden auch eine physische Existenz haben in der Ewigkeit. Und das ist unser Thema heute. Darüber wollen wir uns heute Morgen weiter unterhalten. Wir sind ja dabei, uns diese grundlegenden Lehren über unseren Glauben, die im Epheserbrief Kapitel 6, die ersten 2 Verse aufgeführt werden, anzusehen. Und das ist die 5. grundlegende Lehre, die da aufgelistet ist, die Auferstehung aus den Toten. Erster Punkt heute Morgen, die Grundlage für unsere Auferstehung ist das Erlösungswerk Jesu Christi für uns, das, was er für uns getan hat. Durch das sündenlose Leben, das er für uns gelebt hat. Und durch seinen Tod am Kreuz für unsere Schuld. Mit dem er unsere Schuld gesühnt hat und beglichen hat. Und durch seine Auferstehung. Und das Zweite, was wir in der Bibel sehen, ist, es gibt einen Unterschied zwischen denen, die an Jesus glauben und zwischen denen, die nicht an Jesus glauben. Zwischen denen, die sich Jesus anvertraut haben und denen, die Jesus abgelehnt haben. In Johannes 3, Vers 36, wir werden uns wieder viele Bibelstellen anschauen. Ihr könnt gerne mitsurfen durch die Bibel oder sonst lese ich es euch einfach vor. Aber in Johannes 3, 36 sagt Jesus, haben wir vorhin schon gehabt, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also ein Unterschied zwischen denen, die glauben und denen, die Jesus nicht glauben. Der Apostel Johannes bringt es auch auf den Punkt im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 9. Ab Vers 9, die Verse 9 bis 13, genauer gesagt, wenn ihr es mitlesen wollt. Er schreibt, wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben, das heißt ewiges Leben in Beziehung mit Gott, gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, Jesus, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Klare Sache. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also es wird in der Ewigkeit, in der Auferstehung einen Unterschied geben zwischen denen, die glauben und denen, die nicht glauben. Im Hebräerbrief Kapitel 9, Vers 27 wird gesagt, dass es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und dann kommt das Gericht. Da sehen wir schon, dass Reinkarnation nicht der Tatsache entspricht, der Realität entspricht. Die Bibel sagt, du wirst einmal sterben, und dann kommt das Gericht. Es wird keine Reinkarnation geben. Und das ist der dritte Punkt für uns heute. Du wirst einen Gerichtstermin haben von deinem Schöpfer und König und dem Höchstrichter über dieses Universum. Es wird einen Gerichtstermin geben für jeden Menschen. Das werden wir uns nächstes Mal genauer anschauen im Detail. Aber Gott wird in Jesus richten. Im 2. Korinther 5, Vers 10, da schreibt der Paulus der Gemeinde in Korinth, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat. Dementsprechend, was er getan hat, sei es Gutes oder Böses. Und in Matthäus 25, da erzählt Jesus davon, dass Gott alle Nationen und Völker sammeln wird, und wieder Jesus wird richten und er wird sie in zwei Gruppen teilen. Die ganzen Menschen und ihre Werke beurteilen. Und der Glaube wird in den Werken sichtbar. Und er sagt, die einen, die Ungläubigen, werden hingehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber in das ewige Leben. Also eine Trennung zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Als Gläubiger, du stirbst, oder alle Menschen, wenn wir sterben, dann wird unsere Seele von unserem Leib getrennt. Unser Leib, der Körper, geht in das Grab, verwest dort oder wird verbrannt, je nachdem, wie wir ums Leben kommen oder was mit uns passiert, wenn wir tot sind. Und die Seelen der Menschen werden aufbewahrt werden. Im Alten Testament ist das Wort für diesen Aufbewahrungsort oder Aufbewahrungszustand, wie immer uns das vorstellen wollen, das Wort Sheol im Neuen Testament, das griechische Wort ist Hades. Also bei unserem Tod wird Geist, unsere Seele, mein Ich, wenn wir so sagen wollen, von dem Leib getrennt und der Leib stirbt, aber der Geist und, oder die Seele, die Geistseele lebt in einem bewussten Zustand weiter. Also wir gehen nicht irgendwie auf und sind am Ende oder gehen in irgendeinen unpersönlichen Zustand auf, sondern in einen bewussten Zustand werden wir weiterleben. Bevor Jesus gekommen ist und uns erlöst hat und er auferstanden ist, war Auferstehung für uns Menschen nicht möglich. Und alle Menschenseelen sind eben an diesen Aufbewahrungsort und in diesen Aufbewahrungszustand versetzt worden. Wir reden hier über ewige Dinge, ist schwer, sich das bildlich vorzustellen. Das ist der vierte Punkt. Es wird ein Zwischenstadium geben zwischen unserem physischen Tod und der Auferstehung des Leibes. Wir wissen eigentlich nicht sehr viel über dieses Zwischenstadium. Wahrscheinlich auch deswegen, weil man da über so Dinge eigentlich ganz schlecht reden kann, in menschlichen Worten. Aber es gibt eine Geschichte in Lukas 16 von Lazarus und dem reichen Mann, vielleicht kennt ihr die. Und wenn diese Geschichte in Lukas 16 die Realität von diesem Zwischenzustand beschreibt, und es gibt eine Debatte darüber, ob das eine wahre Geschichte ist oder ob das ein Gleichnis ist. Auch ein Gleichnis sagt das über die Realität aus, ne? Aber die Frage ist, wie viele Details geben wirklich die Realität wieder dieses Ortes? Zum Beispiel können wir uns fragen, haben wir in diesem Zustand schon irgendeine Form von einem geistigen Leib? Die traditionelle Sicht ist, dass wir bis zur Auferstehung unseres Leibes Seelen sein werden ohne Leib. Aber wir müssen beachten, dass es, wie gesagt, sehr schwierig ist, ewige Realitäten in menschliche Worte zu packen. Das ist sehr schwierig zu beschreiben. Oft sind das nur Annäherungen oder Bildsprache. Also wir wissen nicht sehr viel drüber, aber eines ist klar, auch aus dieser Geschichte, die Gläubigen aus dem Alten Testament und die Ungläubigen wurden getrennt, aufbewahrt. Und die sind beide in einem bewussten Zustand. Die Gläubigen erfahren Trost und die Ungläubigen sind in Qual. Könnt die Geschichte mal selber nachlesen in Lukas 16. Und ich glaube, die Ungläubigen aller Zeiten werden dort in diesem Hades, in diesem Zustand, an diesem Ort, was immer das genau ist, werden dort aufbewahrt sein bis zu ihrer Auferstehung, zu ihrem Gericht. Wie gesagt, die alttestamentlichen Gläubigen waren auch an diesem Ort getrennt von den Ungläubigen. Und dann, nachdem Jesus für unsere Sünden bezahlt hat, die uns von Gott trennen, sind die Gläubigen des Alten Testaments, die durch Vertrauen oder im Vertrauen auf diese Bilder vorausgeschaut haben, auf Jesus, diese Bilder, die wir im Alten Testament haben, die ihm vertraut haben in einem gewissen Sinn, die sind mit Jesus aufgefahren in den Himmel, in Gottes Gegenwart. Und ich glaube, dass dieser Teil der Gläubigen im Hades heute gelehrt ist. Und ich glaube, dahin in den Himmel kommen wir Jünger jetzt, wenn wir sterben. Wenn wir im Vertrauen auf Jesus sterben, dann kommen wir in den Himmel. Nicht mehr an diesen Aufbewahrungsort im Hades. Der Paulus schreibt im Philipperbrief, Kapitel 1, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Im 2. Korinther 5 schreibt er, wir möchten lieber ausheimisch sein vom Leib und einheimisch sein beim Herrn. Also er sagt, ich möchte lieber ohne diesen Leib sein, aber dafür daheim beim Herrn. Im Himmel sehen wir auch wieder, dass wir in bewusster, vollkommener Gemeinschaft mit Gott sein werden. In 1. Korinther 13 schreibt Paulus, denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, aber wir werden von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Und das macht den Himmel zum Himmel, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott haben, diese ungetrübte Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht, dass wir ihn erkennen, wie er uns erkennt. Also wunderbare Gemeinschaft. Wenn du stirbst als Gläubiger, kannst du erwarten, sobald deine Seele von dem Leib getrennt ist, wirst du in Gottes ewiger Gegenwart sein, in einem bewussten Zustand, in Gemeinschaft mit ihm. Wir nennen das den Himmel. Fünfte Punkt oder fünfte Frage hier ist, wann findet die Auferstehung statt? Und die Antwort ist, wenn Jesus wiederkommt. 1. Korinther 15, Vers 22. Denn wie alle in Adam sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, er ist der Erste, der Wichtigste auch, der auferstanden ist, sodann die, welche Christus gehören, bei seiner Ankunft. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Also wir werden auferstehen, die zu Christus gehören, bei seiner Ankunft. 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Wird uns dasselbe gesagt. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Schauen wir uns das noch ein bisschen genauer an. Das ist der sechste Punkt. Wie wird die Auferstehung stattfinden? Also zuerst werden die Leiber der verstorbenen Gläubigen auferstehen und mit deren Seelen vereinigt werden. Und Jesus wird dieselben Leiber, die wir jetzt haben, wiederherstellen. Nicht den ganz neuen, sondern er wird das alte Ausgangsmaterial verwenden, was immer damit von übrig ist, wo immer die Atome verstreut sind. Auf irgendeine Art und Weise wird er dieselben Leiber wiederherstellen, und verwandeln. Also wir werden so ein Tuning bekommen in der Auferstehung. Und dann heißt es weiter im 1. Thessalonicher 4, im Vers 17, danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, also die noch am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt, hier irdisch, leiblich am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das heißt, die Leiber der Gläubigen, die noch am Leben sind, wenn Jesus wiederkommt, werden in einem Augenblick verwandelt werden in himmlische, geistliche Auferstehungsleiber und werden auch entrückt werden, Jesus entgegen. Und das ist natürlich auch super cool. Ich hoffe, dass ich nicht sterben muss, dass ich dabei bin, bei denen, die einfach verwandelt werden und direkt in seine Gegenwart transferiert werden. Paulus im 2. Korinther 5 könnt ihr nachlesen. Paulus hatte auch die Präferenz. Hey, ich möchte lieber, dass mein sterblicher Leib gleich umkleidet wird mit Unsterblichkeit und entrückt dem Herrn entgegen. 1. Korinther 15, Abvers 51, schreibt uns der Apostel Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Wir, die wir noch am Leben sind, werden verwandelt werden, denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit ansehen. Und ich mag diese Vergleiche da im 1. Korinther 15, ihr könnt es mal selber nachlesen da weiter. Er vergleicht den irdischen, natürlichen Leib mit dem neuen Auferstehungsleib, dem übernatürlichen. Und er verwendet die Worte, der eine ist verweslich und unehrenhaft und schwach. Und unser neuer Auferstehungsleib wird unverweslich sein und herrlich sein und stark sein. Also es wird ungefähr so sein, wie wenn du von einem Trabi in einen Ferrari umsteigst. Oder Paulus verwendet dieses Bild, dass wir umziehen von einem Zelt in eine Villa. So wird ungefähr der Unterschied sein. Im 2. Korinther 5, da sagt er, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmel. Beschreibt da unseren Auferstehungsleib. Denn in diesem Leib hier freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Also er sehnt sich nach dem Besseren. Wie genau wird unser Auferstehungsleib sein? Naja, genau wissen wir es nicht. aber irgendwie dem Leib Jesu ähnlich, nachdem er auferstanden ist. Die Jünger haben ihn erkannt, er hatte noch immer denselben Leib, aber dieser Leib war auch verändert. Wir werden sozusagen eine Metamorphose durchmachen. So wie ein Schmetterling eigentlich noch immer dasselbe Wesen ist wie diese Raupe, die sich da verpuppt hat, aber doch ganz anders verwandelt. So ähnlich wird es sein. Da wird ein natürlicher Aspekt sein, was wir kennen aus unserem irdischen Leib jetzt. Jesus hat gegessen, er hat geredet. Auch das werden wir können mit unserem Auferstehungsleib. Wir werden uns ausdrücken können, wir werden essen können scheinbar. Das Hochzeitsmahl des Lammes sehen wir in der Offenbarung. Aber dann wird dieser Auferstehungsleib darüber hinaus auch neue übernatürliche Eigenschaften haben. Jesus geht durch Wände, Jesus wird plötzlich unsichtbar. Also es wird ganz neu abgehen hier, wenn wir einen verherrlichten Leib haben. Wird spannend werden. Im 1. Johannesbrief schreibt der Apostel Johannes: Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, das heißt Jesus gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wir werden ihm gleich, wir werden ihm ähnlich sein, nicht nur leiblich, sondern auch moralisch. Und hey, mir langt es eigentlich. Egal, wie es genau sein wird, aber war die Hoffnung, dass ich Jesus gleich oder ähnlich sein werde, das langt mir. Weil wenn ich Jesus anschaue in der Bibel, es gibt keine schönere, keine heiligere, glücklichere Person im ganzen Universum als ihm. Und mir langt es, diese Hoffnung, ich werde ihm ähnlich sein und gleich sein. Letzter Punkt. Siebter Punkt. Warum wird Gott unser Leib auferwecken? Habt ihr euch schon mal überlegt, warum eigentlich? Langt es nicht, dass wir als lebendige Seelen in seiner Gegenwart sind, im Himmel, mit ihm Gemeinschaft haben? Ist das nicht gut genug? Eine seelische, geistliche Existenz? Nee, Gott hat eine geistliche und eine körperliche Existenz für uns vorgesehen für die Ewigkeit. Das war sein Plan. Wie für die ersten Menschen, Adam und Eva, bevor sie das Paradies und sich selbst versaut haben durch die Sünde, bevor der Tod in die Welt kam. Vielleicht ist es für manche eine Überraschung, dass es auch eine physische Existenz geben wird in der Ewigkeit, in einem gewissen Sinn. Aber ich denke, die Bibel lehrt uns, dass wir, wenn man so sagen will, den Himmel auf Erden erleben werden. Beides. Die Bibel lehrt uns, dass auch die Erde, oder besser gesagt die ganze Schöpfung, auch erlöst werden wird. Diese Schöpfung, die beeinflusst wurde durch den Sündenfall der Menschen. Römer 8, Vers 18, wer mitlesen will. Und wir lesen bis Vers 22. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und dann sagt er: Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Also Welt ist gefallen mit den Menschen, aber auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Also wir sehnen uns, dass wir überkleidet werden mit unserem Auferstehungsleib, wie der Paulus im 2. Korinther 5 gesagt hat, aber die Schöpfung seufzt auch mit uns und sehen sich mit uns erlöst zu werden. In der Apostelgeschichte 3, Vers 21 heißt es: Denn den, Jesus, muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Also Gottes Plan ist offensichtlich, alle Dinge wiederherzustellen. Und ich glaube, wenn Jesus wiederkommt, von Himmel auf die Erde, dann wird er den Himmel mit sich bringen auf die Erde. 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Und an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem er die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Es beruhigt mich, nicht wir Menschen werden dieser Welt ein Ende setzen, sei es durch Atomkrieg oder CO2-Ausstoß und all diese Dinge, wo Leute sich so furchtbare Zukunftssorgen machen. Unsere Erde besitzt eine erstaunliche Widerstandskraft und Regulierungsfähigkeit. Ich mache mir da keine Angst, keine Sorgen um diese Dinge. Weil die Bibel ist ganz klar, einer wird dieser Welt, dieser Schöpfung ein Ende setzen und das ist Jesus, wenn er wiederkommt, der Schöpfer. Und dann heißt es aber da weiter, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also Gott wird dieses Alte vergehen lassen und was Neues draus schaffen. Neuen Himmel und neue Erde. In der Offenbarung 21 lesen wir, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Also das neue Jerusalem wird vom Himmel auf die Erde, auf die neue Erde herabkommen und Gottes Gegenwart unter den Menschen. Gott wird unter uns wohnen. Die Erde, die Schöpfung wird er erlösen von den Konsequenzen des Sündenfalls. So wie die Sünde Adams Fluch über die Schöpfung gebracht hat, so wird unsere Erlösung durch den letzten Adam, Jesus, eine Wiederherstellung bringen. Und wir werden sozusagen den Himmel auf Erden erleben, wir werden in einem perfekten Zustand sein, in perfekter Gemeinschaft mit Gott. Aber nicht nur als leiblose Seelen, sondern wirklich auch als beleibte Seelen mit einem Auferstehungsleib. Also wir sprechen vom Himmel, aber da wird auch eine materielle Existenz sein. So scheint mir die Bibel das zu lehren. Wir werden eines Tages vollkommen erlöst sein. Also wir sehen eine Kontinuität zwischen unserem alten irdischen Leib und dem Auferstehungsleib. Das ist nicht etwas total Neues, was geschaffen wird, sondern das Alte wird neu gemacht. So ähnlich ist es auch mit der Schöpfung. Macht das einen Unterschied? Ich meine, es ist ja schöne Theologie jetzt alles, aber macht das einen Unterschied in unserem Leben? Ich denke ja. Es ist Gottes Plan, Gott will sich durch Menschen mit Geist, Seele und Leib verherrlichen. Und mein Auferstehungsleib wird mein Leib sein. Verherrlicht, erneuert, Jesusähnlich gemacht, perfekt gemacht, wunderbar gemacht, aber es wird mein Leib sein, das ist Kontinuität. Und im 1. Korintherbrief 6 heißt es, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass er nicht euch selbst gehört? Kontext hier ist Unzucht, sexuelle Unreinheit. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist in euch, den ihr von Gott habt und dass er nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Und die Anwendung ist, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Deswegen habe ich einen Leib, hier und in der Ewigkeit, um ihn zu verherrlichen. Das ist der Zweck meines Leibes hier. Paulus schreibt im Römer 6, Vers 13, stellt nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Das soll unser Leib sein, hier in dieser Welt. Werkzeuge. Mein Mund, meine Hände, mein Hirn, meine Füße. Werkzeuge für Gott, um ihn zu verherrlichen. Werkzeuge der Gerechtigkeit. Paulus sagt, was für Leute müsst ihr dann sein? Entschuldigung, Petrus, haben wir vorhin schon gelesen. Was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet? Und wie gesagt, der Apostel Johannes hat uns geschrieben, wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann sagt er, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Römer 6, Vers 4, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden wir auch in Neuheit des Lebens wandeln. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, hat eine ewige Dimension. Er ist dazu da, um Gott zu verherrlichen. Dass wir ein heiliges, reines, gerechtes Leben leben, was Gott ehrt. Werkzeuge für ihn. Das ist ein Aspekt. Unser Leib ist nicht irgendwas, was unwichtig ist, wie die Gnostiker oder im Griechischen denken auf diesen Dualismus. Ja, das Geistliche, das ist wichtig und das Irdische, was wir mit unserem Leib machen, ist nicht so wichtig, wie wir leben. Nee, unser Leib wird ewig leben und er ist ein Tempel des Heiligen Geistes und das macht einen Unterschied. Zweitens, wir haben eine Hoffnung. Ewige Perspektive, Hoffnung auf den Himmel, Hoffnung auf ewiges Leben. Wir haben eine Hoffnung in unserer schweren Zeit, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, durch Anfechtungen, vielleicht durch Anfeindungen, durch Leiden, durch Krankheiten, Behinderung vielleicht. Wenn unser Leib nicht so ist, wie wir uns das wünschen, hier in dieser Welt, wir dürfen wissen, es ist nicht für immer. Es ist nur für eine ganz kurze Zeit. Und bald wird unser Leib wiederhergestellt sein und erneuert sein. Wir werden bald bei Jesus sein, verherrlicht in seiner Herrlichkeit. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 8, Vers 18, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und im 2. Korinther 4, ab Vers 16, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Wenn ich mich im Spiegel schaue und ich sehe die grauen Haare und die Falten und ich merke, oh, mein äußerer Mensch, der wird aufgerieben in dieser Welt, aber ich darf wissen, doch der innere wird Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Und Paulus hatte große Bedrängnis, wie ihr wisst, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Puh, fällt gar nicht ins Gewicht. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Also es gibt uns Perspektive, die Hoffnung auf die Auferstehung. Drittens, es gibt uns Perspektive, nicht nur in unserem Leiden oder in schwierigen Zeiten, sondern es gibt uns auch eine ewige Perspektive für unser ganzes Leben hier. Eine ewige Perspektive für meinen Leib, für mein Leben, für die Schöpfung. Wir wollen gute Verwalter sein. Wir wollen unser Leben, unsere Ressourcen nicht für das verschwenden, was nicht ewig zählt. Jesus ermutigt uns, dass wir weise investieren, dass wir Schätze im Himmel sammeln, die nicht vergehen. Und das tun wir, indem wir Gutes tun an unseren Mitmenschen im Namen Jesu. Wir dürfen wissen, alles, was du getan hast in diesem Leben, durch deinen Leib, das Werkzeuge für Gott, alles, was du Gutes getan hast, das wird nicht umsonst sein. Das wird nicht egal sein, das wird nicht vergeblich sein in der Ewigkeit, sondern es wird ewig bestehen bleiben. Und du wirst belohnt werden dafür. Und es wird ewig ein Teil von dem sein, wer du bist. Wie wir hier leben, das wird Auswirkungen haben in alle Ewigkeit. Und deswegen im Galaterbrief ermutigt uns der Paulus, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Amen. Und vierter, letzter Punkt, letzte Anwendung. Ich hoffe, dass wir uns neu verlieben in Jesus und dass wir ganz neu beeindruckt und eingenommen sind von Jesus und dankbar sind, wenn wir sehen, wie viel Gutes er für uns hat, wie viel Gutes er für mich bereitet hat. Leute, wir werden auferstehen. Mit Leib und mit Seele. Und Gott hat eine wunderbare, herrliche Existenz für uns in ewiger Gemeinschaft mit ihm, in der Ewigkeit. Das ist riesengroß. Und das hat Jesus uns gebracht. Also, Petrus hat gesagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wem sonst sollen wir nachfolgen als ihm? Und für ihn leben und ihn ehren. Durch unseren irdischen Leib und unseren Auferstehungsleib sowieso. Amen. Vater, wir wollen uns dir hingeben. Wir danken dir für diese wunderbare Hoffnung der Auferstehung. Wir danken dir für das, was du für uns erkauft hast, Jesus. Und für das, was du für uns bereitet hast. Und Vater, wir wollen dir heute Morgen, wie es im Römerbrief Kapitel 12 steht, wir wollen dir unseren Leib als lebendiges Opfer darbringen. Wir wollen uns selbst dir hingeben, Herr. Als dein Werkzeug, als dein Tempel, dass du durch uns leben kannst, dass du dich durch uns verherrlichen kannst. Füll uns mit deinem Geist und stärk uns, Herr, dass wir dich ehren, Herr, mit allem, was wir sind. Dass wir dich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von ganzer Seele, von ganzem Verstand, mit allem, was wir sind. Und unseren Nächsten lieben wir uns selbst zu deiner Ehre. Darum bitte ich in Jesu Namen. Amen.